herzlich willkommen zu Amen Berlin. Wir freuen uns so sehr, dass du dir diesen Podcast anhörst. Unser Wunsch ist, dass du mit Jesus, dem Zentrum unseres Glaubens, connectest, der wahren Quelle, die dein Leben erfüllt. Jetzt heißen wir Amen Berlin und wir sind immer noch Teil vom C3 Global Movement. Mit unserem neuen Namen sagen wir klar, Amen ist unser Ja zu Gottes Wirken. Wir beten, dass diese Predigt dich ermutigt und näher an Jesus Herz zieht. Viel Freude mit der Predigt.
Okay, cool. Wir sind in der Adventszeit. Weiß irgendjemand, was das Wort Advent bedeutet? Ankunft, ne? Ankunft, come on, David. Sehr gut, Ankunft. Das ist eine Zeit so, ankommen, erwarten, Ankunft. Und das ist so eine Zeit des Friedens, der Freude, der Erwartungshaltung von Familie und Liebe. Und ich weiß nicht, für wen das, was ich gerade gesagt habe, wirklich diese Zeit beschreibt. Vielleicht bist du hier und die Zeit Advent ist eher eine Zeit, die dich daran erinnert, dass du keinen Frieden hast. Oder die dich daran erinnert, dass dir Freude fehlt. Oder die dir nochmal deutlich macht, dass du eigentlich nicht so viel vom Leben erwarten solltest, weil letztes Jahr war deine Situation genauso schlecht und du dachtest, in 2025 wird es anders. Vielleicht ist es eine Zeit, die dich daran erinnert, wie sehr du dich nach Familie und nach Liebe sehnst. Und vielleicht ist es eine Zeit, wo du eigentlich eher hoffnungsloser wirst, anstatt hoffnungsvoller. Ich kenne deine Situation nicht. Ich weiß, wenn mir jemand die Frage stellt, hey, wie geht's dir, bin ich immer so, wie viel Zeit hast du? Weil wenn wir ehrlich sind, oder, ist es so, wir alle haben vielleicht Bereiche, wo wir sagen, hey, richtig gut. Andere Bereiche, die so mittel laufen, andere Bereiche, die sind eher bescheiden. Wir alle haben Baustellen, wir alle haben Dinge, die herausfordernd sind, oder? Oder bin ich der Einzige? Nee, okay, zwei Mark stimmt mir zu, aber wir alle leben in einer komplexen Welt, in einer komplexen Zeit. Letzte Woche hat Carsten, eine Person aus unserem Team, gesagt, dass eine neue Studie rausgekommen ist, die das Stresslevel unseres Landes sich angeguckt hat und das rauskam, dass das Stresslevel jetzt gerade in unserem Land so hoch ist wie zuletzt in der Nachkriegszeit. Wir leben in einer Zeit, wo wir bombardiert werden mit Nachrichten, bombardiert werden mit Messages, bombardiert werden mit Herausforderungen, mit Komplexitäten, mit politischen Situationen, aber nicht nur vor Ort, nein, wir sind auf der ganzen Welt, kriegen wir Sachen mit und wir wissen nicht genau, ich habe heute Morgen einen Artikel gesehen, war Trump will Europa vernichten. Ich war so, sicher? Bin draufgegangen und dann war so, gut, war nur Clickbait, aber wir denken, wir leben in einer Zeit, wo das Stresslevel und Herausforderung so groß ist, aber ich glaube, Gott hat etwas dazu zu sagen. Und die Tatsache, dass du hier sitzt, egal ob zum ersten Mal oder zum hundertsten Mal, sagt mir, dass du dich danach sehnst, dass Gott dir begegnet. Und das Coole ist, Gott hat ein Buch uns geschenkt, die Bibel, in die wir gucken können. Ich sag dir, das ist deutlich besser als nur positives Denken oder irgendwelche coolen Ideen. Wir können in Gottes Wort schauen als Grundlage für unser Leben. Klingt das gut? Ist irgendjemand ready, Gottes Wort anzugucken heute Morgen? Alright, lass uns gemeinsam Lukas 2, Vers 8 aufschlagen und da gemeinsam reingehen. Lukas 2, Vers 8, da steht Folgendes. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal, sag mal, auf einmal, auf einmal, vielleicht denkst du, es ist ein ganz normaler Sonntag. Ich bin halt mal da. Aber plötzlich kommt etwas, begegnet diesen Hirten, was ihr Leben komplett verändert, für immer. Ich bete, das ist das, was passiert bei dir heute. Ein Engel des Herrn steht vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht. Sag mal, gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht, die wir lesen. Wir sind bombardiert mit schlechten Nachrichten, unter anderem, weil schlechte Nachrichten sich besser verkaufen. Aber wir sind da, um eine gute Nachricht zu bringen. über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Okay. Und an dieser Stelle muss ich kurz pausieren. Weil manche von uns hier im Raum, wir kennen die Story. Wir wissen, was jetzt der nächste Satz ist. Aber lass uns mal ein bisschen zurückspulen, okay? Stell dir mal vor, der Schöpfer des Himmels und der Erde schickt einen Engel. Und wo das Volk für Jahrtausende gewartet hat auf den Messias. Das Volk Gottes hat seit 1000 Jahren gewartet auf diesen Retter. Und jetzt ist der Moment. Es ist der Moment. Der Himmel öffnet sich. Da steht ein Engel und sagt, fürchtet euch nicht. So stelle ich mir das zumindest vor. Steht ihr dann so. Bam, bam, bam. Und dann diesen, wow, total krass. Und der Messias ist da. Und dann sagt er, an folgendem Zeichen werdet ihr ihn erkennen. Welches Zeichen hättest du dir ausgedacht? So, keine Ahnung. Gold, Trompeten, Fanfare. An folgendem Zeichen werdet ihr ihn erkennen. Das Kind ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. What? Das Zeichen für den Messias ist ein Baby. Auch lustig, dass gesagt wird, in Windeln, um so deutlich zu machen, hey, der ist auch am Kacken. In einem Stall, wo es stinkt, nicht so schön, wie wir uns das manchmal so vorstellen oder wie es so dargestellt wird. Das ist der Messias? Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruft. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Ich hätte auch gestaunt, wenn so ein paar stinkende Hirten zu mir kommen würden und sagen würden, wir haben einen Engel gesehen. Hey, und dann, du wirst nicht glauben, sind wir da hingegangen und in der Krippe lag so ein kleines Baby und das ist der Messias. Der hätte ich auch gestaunt. Kein Wunder, dass alle gestaunt haben über das, was die Hirten gesagt haben. Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Interessant. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Jesus, hilf uns, dein Wort zu verstehen. Amen. Amen. Der Titel von meinem Gedanken, den ich gerne mit euch teilen würde, ist ein Leben voller Hoffnung. Ein Leben voller Hoffnung. Wie viele von euch wünschen sich mehr Hoffnung? Mehr Hoffnung. Ich glaube, in diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, stecken Geheimnisse für dich und für mich drin, wie wir wirklich ein Leben voller Hoffnung leben können. Ganz kurz, warum ist Hoffnung wichtig? Einfach auch wissenschaftlich bewiesen, ist Hoffnung wichtig für die Bewältigung von Herausforderungen. Wenn du Hoffnung hast in deinen Herausforderungen, kannst du sie viel besser bewältigen, als wärst du in denselben Herausforderungen ohne Hoffnung. Es ist wichtig für Motivation und Zielsetzung, wichtig für physische und psychische Gesundheit, wichtig für die Überwindung von Trauer und Verlust. Hoffnung ist wichtig für dich. Darf ich dir eine Frage stellen, wenn wir uns jetzt so hinsetzen würden auf ein Käffchen oder auf ein Matcha oder was auch immer das Getränk deiner Wahl ist, ein Bier, nicht zu dieser Uhrzeit vielleicht, aber später auf jeden Fall, wenn wir uns hinsetzen würden und quatschen würden, ich würde sagen, hey, guck mal, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr bist du erfüllt von Hoffnung? 10 ist so, wow, wenn du mich nur piekst, kommt Hoffnung raus. Und 0 ist so, ich bin am Boden, keine Hoffnung, ich sehe keine positive Zukunft. Lass mal ehrlich sein, wo würdest du dich einordnen? So wirklich. Nicht dein Instagram-Ich. Oh, das ist so ein toller Tag heute. Sondern dein du. wie sieht's da aus? Hier ist, was ich glaube, dass du tatsächlich heute aus den Türen rausgehen kannst mit wirklicher, wahrer Hoffnung. Egal, was gerade deine Bewertung ist. Apropos Hoffnung, wie viele von euch hoffen auf schöne Geschenke? Jetzt Weihnachten, irgendjemand? Come on, nur zwei, drei Leute. Wie viele von euch lieben es, beschenkt zu werden? Irgendjemand? Okay. Wie viele von euch lieben es, noch mehr zu beschenken? Oh Gott, das passiert nur in Kirche. Oh, ich bin so christlich. Ich bin so toll. Ich liebe es viel mehr zu beschenken, anstatt geschenkt zu werden. Das ist wirklich, im ersten Gottesdienst das Gleiche, ihr Heuchler. Naja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch genau, als ich Kind war. Ich hatte so einen großen Traum für meine Tochter. Jetzt ist es so Inline-Skates. Sie erinnert mich zweimal am Tag. Daddy, Inliner. Ich will Inline-Skates haben. Nicht vergessen. Bitte nicht vergessen. Und ich sag mal so, sieht gut aus. Aber als ich so in dem Alter war, war mein einer Traum. So eine Playmobil-Burg. Irgendwelche Playmobil-Burg-Leute? Come on. Ihr seid meine Menschen. Und ich will euch so ein bisschen in mein Leben mit reinnehmen. Deswegen, ich habe mal AI gefragt. So, ich habe extra dieses Oberteil, weil ich habe das als Bild, als eine Grundlage genommen und gesagt, hey, so sehe ich jetzt aus und das ist die Playmobil-Burg. Mach mich in 6 Jahre alt bei der Playmobil-Burg vor einem Weihnachtsbaum. Und das ist, was rauskam. Siehst du, oder? Also ich wünschte, ich hätte so ausgesehen mit 6, aber das sei mal dahingestellt. So sah ich aus, glücklich, weil ich die Burg bekommen habe. Naja, und dann 2 Jahre später hatte ich so einen Riesenwunsch. Das war, die Burg war okay, aber das war so okay. Und zwar mein erstes Mountainbike. Und das habe ich mir gewünscht, habe meinen Eltern gesagt, Mama, Papa, ich brauche mir nichts anderes schenken, aber ich brauche dieses Mountainbike. Das ist total wichtig. Und ich war die ganze Zeit, oh, ich hoffe, ich krieg's. Das hat mein Gebetsleben revolutioniert. Jesus, komm mal, sprech zu meinen Eltern. Auf jeden Fall, versorge sie, Jesus. Naja, und dann war Weihnachten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, dann Heiligabend sind wir zur Kirche gegangen und dann nach Hause gekommen und weißt, war ganz nervös. Und dann haben die Eltern gesagt, oh, jetzt war er erstmal wieder ins Zimmer. Und dann sind wir ins Zimmer gegangen und dann war da der Weihnachtsbaum und den haben die es vorbereitet und die Geschenke. Und man hört nur so, und man dachte so, oh, das sind bestimmt meine. Und dann mussten wir uns irgendwann so vor die Tür stellen und dann klingelt es. Und dann durften wir rein. Und ich war ja auch damals schon schlau. Das heißt, mein erster Blick war sofort, wohin? In das Gesicht meiner Eltern? Nein, die Größe der Geschenke. Weil ich war so, oh! Und in dem Moment ist wirklich so mein Herz tief gesunken. Ich war so, keins dieser Geschenke ist groß genug. Für mein Fahrrad. Ich habe versucht, es mir nicht anmerken zu lassen. Und dann haben wir dieses komische Ding immer gemacht als Family, dass wir haben es so in diesem Kreis gesetzt um diesen Weihnachtsbaum, da haben wir gewürfelt und nur wenn man eine bestimmte Zahl gewürfelt hat, durfte man ein Geschenk nehmen und dann einer Person es geben. Macht das sonst noch irgendjemand? Also was für eine, wie, wenn du Kinder hast, das ist ja Folter. Du stehst die ganze Zeit und 3, schon wieder nicht, 4. Also was für ein furchtbares Spiel, wer sich das ausgedacht hat. Das habe ich noch nicht in der Bibel gesehen. Auf jeden Fall, und es war so nach und nach, meine Schwester kriegt das, was sie sich wünscht, sie freut und fällt meinen Eltern mit Namen, danke, mein Bruder auch und dann ich krieg Socken. Und ich war so, das kann doch nicht wahr sein und dann, es ging immer weiter und dann war irgendwann nur noch so ein halb großes Geschenk übrig und war so, es ist einfach, keiner liebt mich, keiner mag mich. Und dann wurde endlich diese Zahl gewürfelt und dann, was du wissen musst, wir hatten so ein grünes Samtsofa zu Hause und unten drunter war so eine Lücke. Und da waren so Fäden, so geflochtene Fäden. Und was mein sadistischer Vater gemacht hat, ist, er hat die Hälfte von dem Fahrrad unter das Sofa geschoben und dann vorne eine Decke drüber, sodass es nicht aussah wie ein Fahrrad. Und dann ich als kleiner Junge total verzweifelt, ich so, okay, macht's auf und dann ist da mein Fahrrad. Und mein Vater nur so, und meine Mutter guckt, es war seine Idee, es tut meinem Herzen jetzt noch weh. Auf jeden Fall, Das war meine Kindheit. Auf jeden Fall, was ich gemerkt habe, zwischendrin in dieser Zeit, wo ich dachte, ich krieg's nicht, ich krieg's wirklich nicht. Ich wurde so hoffnungslos, dann kamen so Gedanken wie, ich werde mir nie wieder was wünschen. Jetzt ist es vorbei. Und ich tatsächlich ist mir im ersten Gottesdienst heute Folgendes aufgefallen. Daher, Schatz, daher kommt mein Trauma mit Geschenken. Weil ich weiß nie, was soll ich mir wünschen? Ich will nicht mein Geburtstag. Ich glaube wirklich, ich muss mit meinem Therapeuten reden. Auf jeden Fall. Es ist so eine herausfordernde Situation. Auf jeden Fall, warum erzähle ich diese Story? Ich glaube, manche von uns, wir wurden so krass enttäuscht in Bezug auf die Dinge, auf die wir gehofft haben, dass wir komplett aufgehört haben, überhaupt auf irgendetwas zu hoffen. Weil du warst so, oh, vielleicht hat Gott wirklich einen Hammerpartner für mich. Und du hast es mit 21 gedacht, mit Glauben, mit Hoffnung. Und jetzt bist du 31 und nicht mehr so viel Hoffnung da. Und du hast gedacht, boah, ja komm, ich glaube, Gott hat wirklich was vor in meinem Leben. Und du hängst immer noch in einem Job, wo du niemals dachtest, dass du da hängen wirst. Und die Hoffnung, die du hattest als Teenager, die Träume, die du hattest als Teenager, sind jetzt nur noch vage Erinnerungen. Manche von uns trauen sich gar nicht mehr zu hoffen, weil das, worauf wir gehofft haben, uns zu sehr enttäuscht hat. Vielleicht ist dein Problem nicht, dass du keine Energie hast. Vielleicht hast du einfach keine Hoffnung mehr. Vielleicht hast du keine Motivation und denkst, das ist das Problem, aber vielleicht hast du keine Hoffnung, die dazu führt, dass du wieder neue Motivation bekommst. Vielleicht hast du dir selbst das Label gegeben, ich bin beziehungsunfähig, aber vielleicht hast du einfach keine Hoffnung, dass sich dein Beziehungsstatus ändern könnte. Ihr Lieben, lass uns zurück zu der Story gehen, weil ich glaube, dass hier wirklich Schlüssel drin sind für dich und mich, egal was deine Situation ist, egal was deine hoffnungslose Bereich ist in deinem Leben, weil ich glaube, dass Gott etwas für dich hat, was viel größer ist und wertvoller ist und wichtiger ist als das. Lass uns da so durchgehen. Können wir das uns gemeinsam angucken? Lass uns starten mit Vers 8 nochmal. Es steht, in der Umgebung von Bethlehem waren Hirten. Und lass uns da starten. Again, vielleicht kennst du die Story und denkst, ach ja klar, aber was wir hier lesen, ist revolutionär. Ist so außergewöhnlich, dass, weil du dich vielleicht an die Story gewöhnt hast, es verpasst hast. Weil Bethlehem ist ein unbedeutendes Dorf. Das politische Zentrum der Zeit war Rom. Warum jetzt Bethlehem? Und dann, der nächste wichtige Teil ist, diese Leute, von denen wir hören, die sind nicht mal in diesem Kaff, was unbedeutend ist, sondern außerhalb vom Kaff. Warum? Es sind Hirten, die unterste Schublade der Gesellschaft, die nicht mal in dem Dorf wohnen, sondern bei ihren stinkenden Tieren und keiner wollte was mit ihnen zu tun haben. Das ist das Szenario, wo die beste Botschaft der Welt plötzlich reinkommt. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, hey, Hoffnung und eine tolle Zukunft. Hey, das gilt vielleicht für meinen Nachbarn, wenn du dir seine Familie anguckst. Oder hey, vielleicht für dich. Oder du erzählst mir hier, du hast eine Familie um den Weihnachtsbaum, aber ich habe nicht mal eine Familie. Oder was auch immer deine Argumentation ist, um dich aus Hoffnung raus zu argumentieren. Mein erster Punkt für heute ist der, Hoffnung ist für jeden. Es hat gestartet außerhalb von Bethlehem, einem Kaff mit Leuten, die eigentlich von niemandem gesehen werden wollten. Hoffnung ist für jeden. Und es war einfach so ein normaler Tag. Der Engel kommt, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Und dann kommen wir zu diesem Punkt, den ich eben schon gehighlightet habe. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen, es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Es ist nicht nur für jeden hier im Raum Hoffnung da, sondern auch in jeder Situation. Wie viele von euch haben Kids hier im Raum? Kurz Handzeichen. Okay, cool, du Schatz, das wusste ich. Ein paar. Ich meine... Vielleicht kannst du dich trotzdem reindenken. Also, die Situation, um die es hier geht, ist ja ein sehr junges Mädchen, schwanger, muss von zu Hause weg wegen so einer Volkszählung. Die meisten von euch kennen die Geschichte. Und ich weiß noch, wie es war, ein paar Tage vor der Geburt. Ich weiß, dass was meine Frau sich nicht gewünscht hat, ist, irgendwo, wo sie nicht weiß, wo sie schlafen soll oder wo sie schlafen kann, in irgendeinem stinkenden Stall neben den Schafen ihr Kind auf die Welt zu bringen. Oder? Das ist nicht, wie Maria sich das vorgestellt hat, glaube ich, als der Engel zu ihr kam und gesagt hat, der Retter der Welt ist in dir. Vielleicht hat Gott Dinge zu dir gesagt, dir Visionen gegeben, dir Dinge ausgesprochen und du hattest eine bestimmte Vorstellung, wie das abzulaufen hat, aber es ist komplett anders geworden, als du dir das jemals vorstellen kannst und du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Darf ich dich erinnern, in jeder Situation kannst du Hoffnung haben. Warum? Als der Schöpfer des Himmels und der Erde seinen Sohn auf die Welt geschickt hat, hat er das nicht in irgendeinen Palast getan, sondern an den Ort von Schmutz, von Schmerz. In dem Moment, wo Jesus das erste Mal aus dem Leib von Maria kam und geatmet hat, geschrien hat, hat er das nicht an einem schönen Ort gemacht, sondern in einem Mess. Als würde er sagen, hey, selbst mit meinem ersten Atemzug, mein Sohn, meine Tochter, will ich dir sagen, ich bin da für dich. Ich bin nicht abgeschreckt von deinen Herausforderungen. Ich bin nicht abgeschreckt von deiner herausfordernden Situation. Ich weiß, es ist sehr wahrscheinlich anders, wie du es dir vorgestellt hast. 2025 war wahrscheinlich anders, wie du dir vorgestellt hast. Aber ich bin trotzdem nah. Hoffnung für jeden und Hoffnung in jeder Situation. Spurgeon hat es so ausgedrückt, er sagt, die Hoffnung selbst ist wie ein Stern. Man sieht sie nicht im Sonnenschein des Wohlstands, sie wird erst in der Nacht der Not entdeckt. Und was wir verstehen müssen zum historischen Kontext hier, wir haben eben über Bethlehem geredet, aber was wir auch verstehen müssen ist, das Volk Gottes, das Volk Israel hat 400 Jahre lang nicht wirklich was von Gott gehört. Das heißt, es gab die Prophetien im Alten Testament, die wir lesen in Jesaja und hey, da wird der Retter kommen und bla bla bla. Aber dann war Stille. Und die Römer sind gekommen, haben Kultur zerstört, unterdrückt und all diese Sachen das Volk Israel ist so, was um alles in der Welt passiert. Und weißt du, einer der Gründe, warum Jesus so sehr abgelehnt wurde, warum gerade das sein Volk, die Israeliten, so enttäuscht waren von Jesus, ist, weil Jesus komplett anders gekommen ist, als sie gedacht haben. Sie warten seit Hunderten von Jahren auf den Retter, jetzt sind sie unterdrückt von einem anderen Volk, ihre Kultur wird geraubt und dann kommt da der Retter in Windeln. Kein Wunder, dass sie gesagt haben, hä, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Vielleicht beschreibt das deine Situation, vielleicht sagst du, hey, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Vielleicht wurdest du schon mal enttäuscht. Kurzes Handzeichen, wie viele von euch wurden schon mal enttäuscht? Irgendjemand? Wir alle. Darf ich was sagen? Gut. Weißt du warum? Lass uns das Wort angucken. Enttäuschung. Könnte es sein, dass das, wo du deine Hoffnung reingelegt hattest, von Anfang an eine Täuschung war, nur die Enttäuschung war tatsächlich eine Enttäuschung. Es hat die Täuschung gezeigt, dass das, wo deine Hoffnung drin war, dir nicht wirklich Hoffnung geben kann. Du hast gehofft, dass diese neue Beziehung alles ändert, deine Gefühle ändert, aber du sitzt trotzdem noch depressiv abends zu Hause. Du hattest gehofft, dass der Raise, die die Sorgen über Geld wegnimmt, also deine Gehaltserhöhung, die Sorgen über Geld wegnimmt, du hast gedacht, boah, wenn ich diese 3.500 netto, wenn ich da ankomme, dann mache ich mir keine Sorgen mehr. Und du hast gemerkt, nee, das, wo ich meine Hoffnung drauf gesetzt habe, war eine Enttäuschung. Manche von uns, glaube ich, uns geht's ähnlich wie vielen Israeliten zu der Zeit von Jesus. Wir sind enttäuscht von Jesus. Weil der Jesus, wie wir uns ihn vorgestellt haben, nicht der Jesus ist, der wirklich gekommen ist. Du hattest vielleicht ein Bild von Jesus, was aber nicht der Realität entspricht. Und du wurdest enttäuscht. Aber darf ich dir was sagen? Es liegt nicht an Jesus, sondern es liegt vielleicht an deinem Bild, was falsch war von ihm. Manche von uns, wir sitzen hier und wir sind enttäuscht von Kirche. Vielleicht, weil du ein Bild hattest und eine Erwartung hattest von Kirche, die von Anfang an eine Täuschung war. Manche von uns, wir sitzen hier und wir sind enttäuscht von Pastoren. Vielleicht, weil eine Hoffnung auf den Pastor gesetzt war und nicht auf Jesus. Ich sag's immer wieder und ich werde mich wiederholen. Wenn ich dich noch nicht enttäuscht habe, werde ich dich enttäuschen, weil ich bin nicht die Antwort, wir sind nicht die Antwort, die Leute hier auf der Bühne sind nicht die Antwort, nur Jesus ist die Antwort. Solange deine Hoffnung auf irgendetwas anderem basiert als Jesus alleine, wirst du enttäuscht. Und in gewisser Weise ist es gut, weil es uns immer wieder erinnert, ah, stimmt, eigentlich ist es nur Jesus. Römer 5, Vers 5 steht, und in unserer Hoffnung werden wir, get this, nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Du kannst heute hier rausgehen mit der Gewissheit, dass du geliebt bist, unabhängig von deinen Umständen. Es gibt Hoffnung für jeden, in jeder Situation. Und dann lass uns weiterlesen. Und das ist so ein entscheidender Punkt. Hier steht dann, nachdem sie zu Jesus gekommen sind, Vers 19, Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Interessanter Vers, oder? Aber ich glaube, was Maria verstanden hat, ist, dass, hey, ich habe zwar vom Engel gehört, dass der Retter der Welt in mir lebt, aber die ganzen Umstände sehen ganz anders aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber dass jetzt ein Engel diesen Hirten randomly gesagt hat, dass hier das Kind liegt, daran will ich mich immer wieder erinnern. Ich will mich an diese Hoffnung erinnern, dass es wirklich wahr ist. Ich frage mich, wie viele von uns sich mal wieder erinnern sollten an die Hoffnung, die wir haben. Und dann geht's weiter. Und das ist für mich der springende Punkt in der Vorbereitung, war das der Moment, der Aha-Moment für mich in Bezug auf das Thema Hoffnung. Hier steht Vers 20, die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. In anderen Worten, nichts hat sich verändert. Die Hirten sind immer noch auf derselben Weide, müssen immer noch in der Kälte gegen Bären kämpfen, sind immer noch nicht angesehen in der Gesellschaft. Nichts hat sich geändert an ihren Umständen, aber alles hat sich geändert in ihren Herzen. Hoffnung ist nicht basierend auf deinen Umständen, sondern Hoffnung ist basierend auf dem, was in deinem Herzen ist. Ihr Lieben, wenn wir das verstehen, wenn wir verstehen, dass du vielleicht von hier wieder in deinen Alltag zurückgehst und denkst, ja gut, aber es hat sich nichts geändert. Guess what? Für die auch nicht. Vielleicht ist Joni dein Engel Gabriel. Also du kommst hier rein und bist so, oh wow, und dann singt und du bist so, wow, der Himmel öffnet sich. Vielleicht bist du hier sonntags und du spürst Hoffnung, Glauben, du hast eine Erwartung, dass Gott Veränderung bringt. Und dann gehst du in die Tram und du bist wieder bei einer 3 von 10. Vielleicht, weil bisher deine Hoffnung auf deinen Umständen basierend ist und auf deine Umgebung basierend ist und nicht auf Jesus selbst. Du kannst Hoffnung im Jetzt haben. Jetzt, in diesem Moment, jetzt, wenn du morgen früh aufstehst, jetzt, wenn du nachts nicht schlafen kannst, jetzt. Du kannst Hoffnung im Jetzt haben. Die Definition von Hoffnung im Duden ist ein Vertrauen in die Zukunft, eine Zuversicht, Optimismus in Bezug auf das, was jemandem oder die Zukunft bringen wird. Und ja, natürlich, das ist die Definition von Hoffnung, aber dann lese ich in Hebräer 10, Vers 23, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Es ist nicht nur eine positive Erwartung von der Zukunft, nein, es ist tatsächlich an uns festzuhalten, an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Heißt, das ist, was Maria gemacht hat. Sie erinnert sich immer wieder daran. Nein, da sind diese Jünger, da sind diese Hirten gekommen, da sind diese Weisen gekommen. Nein, das ist wirklich Gottes Sohn. Er hat wirklich einen Plan. Sie hält fest an der Hoffnung, die Gott für sie hat. Und es ist nicht einfach nur, oh, jetzt fühle ich mich hoffnungsvoll für die Zukunft. Was ist Hoffnung biblisch? Wenn man in den Grundursprung des Wortes Hoffnung geht, im Neuen Testament steht da, es ist eine freudige und zuversichtliche Erwartung der ewigen Errettung. Und die kann ich haben, egal was ist, egal ob ich noch auf meinem Feld stehe und ein Bär kommt, ob ich auf meinem Feld stehe, mich alleine fühle, ich kann immer noch eine freudige Erwartung meiner ewigen Errettung haben, egal was kommt. Wisst ihr, vor ein paar Tagen habe ich meine Kids zur Kita gebracht, mit dem Fahrrad und dann Tschüss gesagt, Küsse gegeben, I love you und so Sachen. Und dann bin ich schnell ein bisschen weiter nach vorne gefahren, damit meine Kids mich nicht mehr weiter sehen, habe mir dann meine Kopfhörer reingemacht und wollte, ich glaube, jemanden anrufen oder einen Podcast hören oder wie auch immer. Und dann, während ich da so stand, kamen hinter mir so zwei Teenager. Und manchmal kann man ja nicht nicht zuhören. Kennt ihr die Momente? Also, und das war so ein Moment. Ich konnte nicht nicht zuhören. Und dann, sie hat darüber erzählt, wie so, ja, diese, sie hat das anders ausgedrückt, ich kann es nicht so ausdrücken, es ist nicht so meine Sprache gewesen, aber sie meinte sowas in die Richtung wie, ja, diese religiösen Einrichtungen und Religion und die Christen, die einem deutlich machen wollen, ist doch egal, wenn das Leben miserabel hier auf der Erde ist, weil dann in Zukunft wirst du ein tolles Leben haben, das ist doch einfach nur, um uns zu manipulieren und klein zu halten und so Sachen. Und dann war ich so, hey! Sorry, ich wollte nicht, also ich habe so ein bisschen überhört, was ihr gesagt habt und sie gucken mich so ganz verwirrt an. Ich so, hey, aber by the way, ich wollte nur sagen, ich bin Pastor und du denkst vielleicht, das stimmt nicht und ich denke mir das nur aus, das ist mein, wirklich was passiert in meinem Leben. Das heißt, ich so, hey, ich bin tatsächlich Pastor und ich wollte euch nur sagen, das, was ihr gerade sagt, das ist nicht, was wir glauben. Wir glauben tatsächlich, ja, es gibt eine Ewigkeit. Gott ist für euch gestorben und auferstanden. Er liebt euch bedingungslos. Ja, er hat eine wundervolle Ewigkeit für euch, wenn ihr mit ihm lebt. Aber er will auch das Beste für euch heute. Er will auch das Beste für euch in eurem Leben. Mehr Frieden, mehr Freude, mehr Hoffnung. Sie guckt mich so an. Aha. Ich so, hey, by the way, wir sind auch auf Instagram. Seid ihr auf Instagram? Gib mal ein Amen, Berlin. Amen. Super. Und dann freue ich mich, euch zu sehen. Und dann bin ich gefahren und habe ich gemerkt, in dem Moment, wo ich losgefahren bin, bin ich über eine rote Ampel gefahren. So. Bei der nächsten habe ich dann gewartet, weil ich dachte, da habe ich wenigstens so 50% mich an Regeln gehalten. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich mache Fehler. Aber Hoffnung ist nicht einfach nur irgendwas auf die Ewigkeit. Die Hoffnung auf die Ewigkeit lässt mich meinen Alltag nicht nur aushalten, sondern voller Freude und Frieden genießen. Weil ich nicht auf Errettung und Erfüllung irgendwann warte, weil Jesus tatsächlich schon geboren wurde und für mich gestorben ist. Lukas 2, Vers 11 steht, haben wir eben gelesen, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist Hoffnung im Jetzt. Wisst ihr, ein letzter Gedanke zu diesem Punkt und dann kommen wir auch langsam zum Ende. Ein letzter Gedanke ist folgender. Diese Hirten haben eine krasse Begegnung. Puh, der Engel. Und dann sehen sie das Kind und dann gehen sie wieder zurück auf ihre Weide. Hier ist, was mich an der Story so fasziniert. Dann passiert erstmal 30 Jahre gar nichts. Jesus fängt erst an zu wirken 30 Jahre später. Und wir sind nach 3 Minuten frustriert. Oder? Gott spricht zu uns, wir haben eine Begegnung mit ihm und wir sind so, wenn 3 Wochen später nicht meine Traumfrau vor mir steht, wenn 3 Wochen später nicht klar ist, wo Gott mich hinberufen hat, wenn und Gott ist so, boah, chill. Deine Hoffnung ist nicht abhängig davon, ob sich jetzt deine Umstände ändern. Die Hoffnung ist abhängig von dem, was in deinem Herzen passiert ist, als du mir begegnet bist. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir können Hoffnung, jeder kann Hoffnung haben, in jeder Situation, im Jetzt, aber alleine in Jesus. Alleine in Jesus. Jesaja 40, Vers 31 steht folgendes: Doch die auf den Herrn hoffen, die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Irgendjemand hier, der mehr Kraft braucht? hoff auf den Herrn. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht ausgelaugt. Und wir kommen zu Römer 15, Vers 13, da steht, darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung, sag mal, aller Hoffnung, aller, Gott ist die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Hier ist das Wundervolle. Wenn Hoffnung in unserem Leben ist, kommt Frieden und Freude als Beiprodukt. Wie wundervoll ist das, oder? Und ich liebe, wie das hier in diesem Vers beschrieben ist, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass diese Hoffnung, die wir haben, immer unerschütterlicher wird. Und ich will diesen Moment nutzen, um dich zu ermutigen, zu Prayer on Ministry zu kommen, um 17 Uhr. Wisst ihr, am letzten Sonntag habe ich geteilt, hey, wovon wir träumen in 2026, dass 100 Leute zu unseren Prayer Meetings kommen. 100 Leute. Warum? Nicht, oh, damit da viele Leute sind. Nein, weil mein Wunsch ist, dass deine Hoffnung immer unerschütterlicher wird. Dass du nicht nur kommst hier und denkst, wow, Gott ist gut, und dann nach Hause gehst und denkst, ich weiß nicht so genau. Nein, mein Wunsch als Pastor für dich ist, dass deine Hoffnung immer unerschütterlicher ist. Egal, ob du im Tempel bist oder auf der Wiese mit den Schafen, Gottes Hoffnung kann in dir immer unerschütterlicher werden, und es passiert durch die Kraft des Heiligen Geistes.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt hat. Wir würden uns riesig freuen, dich in einem unserer Gottesdienste oder bei unseren Dinnerpartys in Berlin willkommen zu heißen. Besuch uns gerne online unter amen.berlin oder connecte dich mit uns auf Instagram @amen.berlin. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, kannst du das liebend gerne über unsere Webseite tun. Wir würden es lieben, gemeinsam mit dir zu partnern, damit mehr Menschen Jesus erleben.